Das Warten hat ein Ende. Jetzt ist die Predigt da. Ich weiß, ihr habt euch schon sehr darauf gefreut, deswegen endlich ist das Warten zu Ende. Die Predigt ist da. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wie lange würdest du warten? Gleich. Lohnt sich der Aufwand? Dann ist die Frage, auf was? Lohnt sich der Aufwand? Ja? So aus dem Bauch heraus, wie lange würde man zum Beispiel auf ein Paket warten? Angekündigt? 2 Wochen. Was macht sich Amazon so in Stress? 2 Wochen, hui. Ich denke, in der heutigen Zeit ist das Warten schon ein bisschen zurückgegangen. Man muss echt nicht mehr warten. Das heißt, es gibt Stadtgebiete in Stuttgart, da liefert Amazon noch in 24 Stunden aus, am selben Tag, wenn man da morgens bestellt, nachmittags ist da. Also 2 Wochen. Ja, warten, wir merken schon, es kommt auf die Sache an, auf die man wartet. Und wer von euch würde jetzt 600 Jahre warten? Okay, da hört es dann schon bei den meisten auf, woran das wohl liegen mag. 600 Jahre musste Israel warten. Heute soll es um eine Prophezeiung von Jesaja gehen. Und die erst 600 Jahre später in Erfüllung ging. Das war ein langes Warten. Es geht um Jesaja 9, 5 und 6, die Verse 5 und 6. Ich denke, das sind so die zentralen Verse im Jesaja-Buch. Als Prophet ruft Jesaja Israel immer wieder zu Buße und zur Umkehr auf. Weg von den Götzen ihrer Zeit. Weg von, da steht Zauberei im Vorangehen, also im Kapitel etwas weiter vorne, weg von Zauberei, weg von den Göttern in Babylon. Weil Israel war zu dieser Zeit in Babylon. Als eine Art der Strafe. In dieses Exil wurde Israel verbannt. Und in diesem Exil ruft Jesaja Israel auf, weg von diesen Götzen in Babylon. Weg von diesen falschen Göttern. Denn zu diesen laufen die Israeliten, schutzsuchend, hin zu dem einzig wahren Gott. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn heute Jesaja nochmal kommen würde, was würde denn er den Christen sagen? Wo laufen wir Christen oft gerne hin? Ganz nett, die letzten Wochen standen ganz groß unter dem Motto Black Friday oder Black Week, ein Tag reicht ja nicht, oder Cyber Monday, wenn die nächste Woche verlängert. Es scheint sich zu lohnen, wenn man das so ausweitet. Ich denke, wenn Jesaja heute wiederkommen würde, würde er diesen Götzen, diesen Gott des Luxus und des Reichtums ansprechen. Die Bibel nennt es immer ganz gerne den Mammon. Da versteht man heute nicht mehr so viel drunter, deswegen diesen Luxus und den Reichtum. Wir waren neulich bei DM, jetzt mit 2 Kindern kommt es häufiger vor, und da haben wir mit einer Angestellten geredet, die ganz verzweifelt war, und das haben wir so ein bisschen mitgekriegt im Gespräch, schon alle Weihnachtsartikel ausverkauft fast, viele. Die Leute rennen ihm buchstäblich den Laden ein. Ich war auch überrascht dafür, dass wir während berufstätigen Zeiten dort waren. Das kann man manchmal ganz gut legen als Pastor. Wo eigentlich niemand einkaufen gehen, der Laden war voll. Das Geschäft läuft trotz Krise. Was ist da los? Warum rennen die Menschen gerade in solchen Wochen, Black Friday, Cyber Monday, den Händlern die Ladentüre ein? Ich denke, dass es daran liegt, dass die Menschen einen Blick verloren haben. Einen Blick weg von Gott. Hin zu irdischen Gütern, irdischen Mitteln, die manches erleichtern, manchmal braucht man sie, aber doch nicht weiterhelfen, nicht in dem Sinn, wo wir wirklich Hilfe brauchen. Man verliert sich gerne in diesen Gütern des Luxus und des Reichtums, und das fängt nicht beim Porsche an, fängt oft schon viel früher an. Jesaja ruft zur Umkehr, weist auf den kommenden König hin. Weihnachtsdekoration so ein bisschen an der Seite. Wir feiern das, dieses Kommen des Königs. Und auf dieses Kommen des Königs weist Jesaja hin. Malt nicht nur Zukunftsmusik vor Augen, sondern zeigt diesen Weg, zeigt dieses Kommen, präsentiert die Namen des Königs. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Das ist doch die Weihnachtsbotschaft. Uns ist ein Kind geboren. Eine Nachricht, die in 20 Tagen im Herzen eines jeden Christen blüht und klingt. Das Jesuskind in der Krippe. Das Kind, das da so unscheinbar in der Krippe liegt, so scheint so hilflos und doch König der Welt. Der Herr Jesus ist eine kostbare Gabe. Jesus ist kein Verdienst für eine vollbrachte Leistung, er ist Gottes Gabe. Gott versorgt reichlich und jederzeit. Aber der Herr ist die Gabe aller Gaben. Ich denke, wir Christen wissen das, dass wir von Gott versorgt sind, gut versorgt. Ich denke, jeder kennt dieses Gebet vor dem Essen. Danke dir für die Speise, dass du uns so reich gesegnet hast und die Speise gesegnet hast. Wir beten und danken Gott für das Essen. Hat jeder so seine eigenen Rituale, aber auch andere Versorgungen. Gott versorgt uns. Manchmal erkennen wir es erst im Nachhinein. Der heutige Predigttext beginnt mit dieser Versorgung Gottes. Dir ist gegeben, Gott hat gegeben, uns ist gegeben, so steht es, uns ist gegeben. Ein Kind ist uns gegeben. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und zum Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Gott hat uns nicht bloß ein Kind gegeben. Gott hat dieses Kind zum Retter erhöht. Er hat es zum Regenten gesetzt. Dieses Kind wird ein Regent sein. Das haben die Weisen aus dem Morgenland schon erkannt, dass Jesus ein König sein wird. So verließen sie Vaterland, Haus, Hof, Frau, Kinder, vielleicht Nachbarn und Bequemlichkeit und machten sich auf eine Suche, einen beschwerlichen Weg, eine weite, gefährliche Reise. Ist ein bisschen geschichtlich schwierig, woher sie kam, aber man schätzt, so ungefähr 600 Meilen waren das, diese Reise. Dafür, dass man einen Stern aufgehen hat sehen, würde mich interessieren, wer heute noch so weit zu Fuß geht. Für diese Reise braucht man mindestens, und dann geht man durchgehend, ohne eine Runde Nickerchen zu machen, mindestens 10 Tage. Mindestens. Und das vor 2000 Jahren. Das war ein gefährlicher, beschwerlicher Weg. Da war ein schwankendes Kamel Luxus. Da hat noch niemand an Mercedes mit Massagesitz gedacht. Da war die Devise, ich mache mich auf eine Reise und ich habe Blasen an den Füßen. Die Füße brennen, ich kann nicht mehr laufen. Ich reite, wenn es gut läuft, mal eine Zeit lang. Muss viel Pause machen. Man ist teilweise Wochen unterwegs. Dieses zeigt, dass die Weisen, mal abgesehen von den Geschenken, die sie noch mitgebracht haben, eine ernsthafte Suche hatten. Sie waren ernsthaft auf der Suche nach diesem König, der verheißen ist, dessen Stern sie aufgehen haben sehen. Er ist ein herrliches Geschenk, ein wunderbares Geschenk. Ein Kind, ein Sohn, steht da so unter dem Kreuz. Ist ein Kind, ein Sohn. Ein Geschenk ist ein Kind. Ich bin da jetzt ja voll wieder auf dem Laufenden, was das anbelangt. Kinder sind Geschenke. Selbst wenn man wirklich viel dafür tut und später auch viel dafür bezahlt, Kinder sind Geschenke. Sollen sich immer wieder neu ins Gedächtnis rufen. Ein Kind ist ein Geschenk. Jeder ehrliche Biologe, der sich mit dem Thema der Kinder auseinandersetzt, muss ehrlich zugeben, die Schwangerschaft und die Geburt, die Empfängnis, alles darum, ist ein Wunder. Man weiß viele Einzelheiten, wie viele Dinge funktionieren, aber jetzt gerade in den letzten Wochen, wo so, wann geht's endlich los, die Frage war, haben wir festgestellt, das weiß nicht mal die Wissenschaft genau. Man errechnet so einen Termin, ich glaube nur 10% oder so kommen auf den Termin. So genau weiß man das nicht. Und auch die Wissenschaft weiß zwar Mittel, die Geburt einleiten, aber was sie wirklich einleitet, auf natürliche Wege, dass es kommt, wann es kommt, weiß sie nicht. Das ist ein Wunder, ein Geschenk. Ähnlich war es jetzt auch mit der Prophetie von Jesaja. Man wusste, was geschehen wird. Ein König wird kommen. Von Gott gesandt, von Gott gegeben. Wann? Das wusste niemand. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat Jesus gegeben als Retter und als Erlöser. Wir Menschen sind nicht gut. Jahresrückblick so im letzten Monat lässt nur Kopfschütteln. Die gute Neujahrsvorsätze schon vergessen. An die neue denkt man schon wieder langsam, obwohl man weiß, man schafft sie irgendwie doch nicht. So oft aufgeregt, so oft in eigennützig gedacht und entschieden, so oft schlecht gehandelt. Von den Gedanken ganz zu schweigen, die sieht ja aber zum Glück keiner. Okay, fast keiner. Darum ist uns Jesus gegeben. Jesus, dieses Kind, ist uns gegeben als Retter, als Befreier, als Erlöser von unserer Schuld, unserer sündigen Natur. Und er vereint dich mit Gott und schenkt dir ewiges Leben. Ich denke, das gerät manchmal so in den Hintergrund. Ewiges Leben, was das heißt. Das hat das irgendjemand auf seinen Wunschzettel für Weihnachten geschrieben. Ewiges Leben wünsche ich mir zu Weihnachten. Den Weihnachtsmann würde ich gern sehen, wenn er den Wunschzettel auspackt. Uff. Doch lieber Flasche Cola. Ewiges Leben. Wer kann denn das verheißen? Jesus kann es. Das kann nur Jesus geben. Und darum dreht sich ja das Weihnachtsfest eigentlich. Nicht um einen bärtigen Mann. Jesus Christus. Und Jesus Christus ist ein persönliches Geschenk. Ein persönliches Geschenk an dich, das am Weihnachten und am Christbaum liegt. Er wurde dir gegeben. Auch wenn Jesus immer wieder diese Universalität seiner Gnade deutlich macht, macht er doch immer wieder dieses Persönliche deutlich, die persönliche Hoffnung, dass er für dich gekommen ist, für dich Gnade bringt und mit dir Beziehung haben möchte. Jesus will mit dir Beziehung. Und was ich schön finde, das ist nachher der Abschluss unserer Verse, das ist Gottes Antrieb. Das macht Gott nicht einfach so, sondern er ist gekommen, weil er dich mit dir Beziehung haben möchte. Dein persönliches Geschenk. Dank sei Gott für dieses unaussprechlich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Das Zweite ist, es geht um diese großen Namen in dem Bibeltext, um die Namen Jesus. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewiger Vater, Friedefürst. Jesus hat viele Namen in der Bibel. Der Name Jesus ist die griechische Form des hebräischen Namens Yeshua. Die Kurzform des Namens Jehosha. Und übersetzt auf Deutsch heißt dieser Name der Heilsbringer, der Retter, der Erlöser. In Kapitel 7 prophezeit Jesaja, dass der Messias Immanuel heißen wird. Was übersetzt heißt, Gott mit uns. Was Jesus als Retter, als Erlöser und Mensch gewordener Gott ist. Er ist Gott mit uns. Und jetzt im 9. Kapitel prophezeit Jesaja weitere Namen. Und die wollen wir uns auch näher anschauen. Sein Name ist wunderbar und eigentlich gar nicht zugänglich. Wunderbar, ein wunderbarer Name, der Messias, wird auf übernatürliche Weise. Dieses hebräische Wort Peel beschreibt reines Gotteswerk. Das wird nie gebraucht, um das Werk von Menschen zu beschreiben. Es ist immer reserviert für Gotteswerk. Jesus ist Gotteswerk. Jesus ist Wunder Gottes, kein Menschenwerk. Es würde dieses Teil seines Wesens durch gewaltige Werke und Wunder erweisen. In Richter steht, aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Der Engel des Herrn immer wieder auch als Erscheinung Jesus, aber der Name ist geheimnisvoll. Wusstet ihr, dass es eine Gnade ist, den Namen Jesus zu kennen? Und ich rede nicht von der Existenz zu wissen. Der Name Gottes zu erkennen, ist eine Gottesgnade. Denn indem wir Jesus Christus sagen, Jesus Christus von Herzen sagen, bezeugen wir, es ist ein Glaubensbekenntnis. Jesus Christus zu sagen, heißt Jesus Christus als Christus anzuerkennen, als Retter, als Heiland. Die liberale Theologie hat dann immer so einen anderen Begriff entwickelt, nämlich die sagen, der historische Jesus, das ist kein Glaubensbekenntnis mehr. Jesus Christus, der Retter, ist ein Glaubensbekenntnis. Eine historische Figur war Julius Caesar und der Antike, Jesus Christus ist Heiland und Erlöser. Lebt heute noch. Und das ist eine Gnade zu erkennen. Hier wird uns auch verheißen, dass Jesus ein Ratgeber ist. Ein Ratgeber, ein wunderbarer Ratgeber. Er wird vollkommene Weisheit besitzen. Seine Worte und seine Botschaft würden Gottes Plan und Erlösung offenbaren. So wie Menschen in eine echte Beziehung mit Gott führen und ewiges Leben geben. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Er ist für uns zur Weisheit geworden. Jesaja hat die Botschaft des Heils Israel offenbart. Jesus hat sich der Welt offenbart und hat diesen Heilsplan in diese Welt gegeben durch die Schreiber der Evangelien. Und durch diesen Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, haben wir Zugang zu dieser Weisheit, Zugang, weise zu handeln. Und wir sind darauf in Jakobus 1,5 auch angehalten, darum zu bitten, im Gebet regelmäßig dran zu bleiben, um zu bitten, dass Gott einem Weisheit gibt. Und oft sagt man, ja, aber was sagt denn jetzt Gott dann dazu, dann verstehe ich ihn nicht. Gott hat sehr viel gesagt. Dieses Buch ist sehr dick und hat wirklich viel Inhalt. Und ich bin überzeugt davon, dass es auf jede Lebenslage eine Antwort hat. Und oft, so oft würde ich ganz gerne sagen, da wäre ich aber in Seelsorge durchgefallen, schau in die Bibel, Antwort auf alles. Aber bei einem Buch mit 66 Büchern kommt dann ganz sicher die Rückfrage, wo? Mir persönlich hilft da immer gar arg eine Konkordanz, so ein Fachbegriff nennt man eine Konkordanz, oder ein Bibellexikon. Da kann man, wie in einem normalen Lexikon auch, alphabetisch sein Thema suchen, das einen beschäftigt. Und die passenden Bibelstellen nachlesen. Das kann man echt sehr gewinnbringend die Bibel lesen. Denn Gottes Wort, und was die Bibel ist, ist ein großer Schatz. Und Gottes Weisheit, eine vollkommene Weisheit. Jesus offenbart sich auch als starker Gott. In der Person Jesu Christi ist die ganze Fülle Gottes. Sein komplettes Wesen, diese Liebende in leibhaftiger Form bestehend. In anderen Worten, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Dabei ist doch Jesus Christus, in dem die ganze Fülle und von Gott und Fülle von Gottes Wesen ist, leibliche Gestalt wohnt. Das meint kein Hälfte. Das meint 100% und 100%. Bevor jetzt Mathematiker unter euch einen Anfall kriegen, dass das nicht funktioniert, doch, das geht. 100% und 100% können doch eins sein. Man nennt das ein Paradoxon, welches im ersten Moment der allgemeinen Meinung zuwider scheint, aber in genauem Studieren auf unerwartete Weise eine Antwort parat hält. Und dieses Verständnis dieses Gegenstandes, dieses unglaublichen Wunders näher ergründet. Und Jesus trat herzu und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus als Gott und Mensch hat die Macht über Himmel und Erden. Er ist der wahre König und Herrscher und ihm ist alle Macht gegeben. Dies zeigt auch der nächste Name. Held. Superheld. Ich wollte schon schreien, da denkt man eher an griechische Sagen, wobei ich glaube heutzutage nicht mehr, da denkt man eher an Superman. Held. Hoffentlich nicht Batman. Es ruft jedenfalls irgendwie Fantasiegedanken hervor. Held. Ein Held. Was ist ein Held? Ein Held ist ja jemand, der übernatürlich handelt, eine übernatürliche Kräfte hat, besonders stark ist, besonders schnell ist. Und Jesus ist ein Held. Er hat übernatürliche Dinge getan und er tut übernatürliche Dinge, weil er Gott ist. Er ist ein großer Überwinder. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. der Löwe aus dem Stamm Juda, Jesus Christus, ein Nachkomme Davids, welcher der Schlange, der Sünde, den Kopf zertreten, so steht es in der Bibel, die Schlange besiegen wird, die Sünde besiegen wird. Ich habe es ein bisschen, weil es so hell, märchenmäßig aufgezogen, der uns schillernde Prinzessinnen von dem bösen Drachen retten wird und es getan hat, der uns gerettet hat. Jesus hat uns gerettet. Jesus ist auch Vater der Ewigkeit, Vater für alle Zeit. Der Messias würde nicht nur den Weg zum himmlischen Vater zeigen, sondern selbst ein vollkommenes Spiegelbild des Vaters sein. Liebevoll schützen und für die Bedürfnisse seines Kindes sorgen. Denn Jesus Christus ist in allem dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist ein Vertrauen, das wir hier haben. Ein Vertrauen, dass es so sein wird, wie es uns offenbart ist. Dass wir nicht überlegen, ist er heute noch so wie gestern? Ist er heute noch so liebend wie gestern? Ist er heute noch so gnädig wie gestern? Nein, er ist heute genauso gnädig wie gestern und wird auch so gnädig bleiben. Er wird auch liebevoll bleiben, er wird schützend bleiben. Er ist dein Vater in Ewigkeit. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Jesus ist auch Fürst des Friedens. Friedensfürst. Sein Kommen auf diese Erde würde den Menschen Frieden bringen. Er würde ihn Gott bringen, indem er sie befreit von Sünde und Tod. Er ist unser Friede. Denn er ist uns zur Friede, der aus uns beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Körper könnte man da schreiben. Seines Körpers. In diesem Vers wird die Trennung zwischen Juden und Heiden, also Leuten, die nicht Israeliten sind, beschrieben. Diese Trennung hat Gott abgebrochen. Er hat den allen Menschen die Errettung gebracht. Er hat allen Menschen diese persönliche Beziehung zu Gott gebracht. Damit wird ein persönliches Geschenk. Er hat die Gesetze abgetan. Er hat die Einhaltung dieser Gesetze abgetan und die Menschen errettet. Du allein durch den Glauben, nicht durch Werke. Alle wahren Gläubige haben Frieden mit Gott. Sie stehen nicht mehr im Kampf. Unsere sündige Natur steht Gott zuwider. Und so sind wir im Kampf mit Gott. Von klein auf, von Geburt auf. Wir sind im Kampf, weil unsere sündige Natur zuwider dem heiligen Wesen Gottes steht. Und hier hat Gott den Frieden gebracht. Diese Versöhnung. Der Fürst des Friedens siegt nicht durch ein Schwert. Er siegt, sondern durch die Botschaft des Friedens. Die herrliche Zukunft Jesus, nachdem diese Namen den Retter beschrieben haben, öffnet der Prophet Jesaja das Bild hin zu einer herrlichen Zukunft. Auf dass seine Herrschaft groß werde und dass des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er wird ein großer König sein. Eine Zukunft, das ist eine zukunftsweisende Prophetie. In eine neue Welt, in eine neue Herrschaft mit einem König. Ein König sein, ein großer König. Das wird Gott zu einer vorherbestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der vollkommen und alleinige Herrscher, der König über allen Königen und den Herren über allen Herren, der Herr über allen Herren. Jesus wird sein Königreich hier auf Erden noch aufrichten. So wurde es uns verheißen. Hier sind wir als seine Gemeinde noch zum Warten bestimmt, zum Warten und darauf vertrauen, zum Warten auf dieses Königreich. Aber als ein Vorgeschmack auf dieses Königreich hat Gott die Gemeinde gegeben. Als ein Vorgeschmack auf das kommende Königreich. Er hat die Zeit vorherbestimmt und in Zukunft wird diese Zeit kommen. Aber er allein weiß es. Und aber dass wir das wissen, dass es so sein wird, gibt uns Hoffnung. Hoffnung in einer Zeit, die so unberechenbar ist. Und in seiner Gemeinde können wir immer wieder Zukunft finden. Er wird ein Reich des Friedens aufrichten. Dieser schöne Titel des Friedensfürsten spiegelt die Natur Gottes wider, diese Herrschaft unter ihm. Die Kriege in der Gesellschaft werden beendet sein. Dieses Wort Frieden im Hebräischen beinhaltet eine Ganzheit, ganz machen, so wie es einmal war, wieder richtig hinrücken, herrücken, eine ganz machen, eine Ganzheit. Er wird in dem, dass er Frieden macht, Ganzheit schaffen. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Er wird auf dem Thron Davids sitzen. Seine Herrschaft wird aus der Linie Davids kommen. Zu Beginn des Matthäusevangeliums lesen wir das. Oft ganz gerne im persönlichen Bibelstudium übersprungen, sind diese Stammbäume doch manchmal sehr hilfreich, denn sie wollen etwas zeigen. Der Stammbaum im Matthäusevangelium zeigt, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist, somit auch der verheißene Messias. Er wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Dieser Thron, der verheißen ist, hat Israel daran zweifeln lassen, dass Jesus wirklich der König ist. Was ist denn er für ein König, der auf einem Esel kommt und nicht die Römer rausschmeißt? Wo ist denn dein Heer, deine Streitmacht? Kannst du den Thron Davids einnehmen, wenn du ohne Schwert und Schild hier einmarschierst? Wie kannst du unser König sein? Aber der Fürst des Friedens siegt nicht durch Schwert, sondern durch die Botschaft des Friedens, durch das Evangelium, indem er König wird über die größte Gemeinde dieser Welt, über die Herzen, über König, über Herzen, über Menschen. Und da uns dieses zweite Kommen verheißen ist, wo er den physischen Thron Davids einnehmen wird und das neue Jerusalem aufbauen wird, diese Verheißung haben wir. Jesus ist König. Der Weg zu seinem Königreich. Der Prophet Jesaja zeigt uns diesen Weg dahin. Er malt nicht nur Zukunftsmusik an den Horizont, sondern beschreibt diesen Weg. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Durch das Gericht über die Völker. Immer ganz gerne etwas überlesen. Aber Gott hat uns auch Gericht verheißen. Über allem Gericht Gottes steht, sein Wille zu retten. Sein Ziel ist es, die Menschen zu retten, die Menschen nicht zu vernichten. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Rettung und Gericht sind keine sich ausschließenden Verhaltensweisen. Im Gegenteil. Um Rettungswerk durchführen zu können, muss Gott richten. Ohne Gericht kein Heil oder Rettung. Wenn Gott retten will, muss er trennen. Ohne diese Trennung kann niemand Anteil haben. Ohne das Licht von der Dunkelheit zu trennen, kann nie ganz Licht sein. Ohne das Böse vom Guten zu trennen, kann nie ganz gut sein. Der oben genannte Punkt des Friedens kann nicht, und jetzt kommen wir auch gleich noch zur Gerechtigkeit, kann nicht durchgesetzt werden, wenn diese Trennung nicht gemacht wird. Es kann nicht ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit geben, wenn das Böse und die Finsternis beibehalten wird. Dieses Gericht trug Jesus am Kreuz. Nun ist es an uns, das Gericht selber zu tragen oder dieses getragene Gericht anzunehmen. Durch Gerechtigkeit. In einem von Gott gerichteten Universum ist es endlich möglich, ein Leben in Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit in unserem Leben, nach der wir uns ja schon auf dieser Welt ausstrecken. Gott segne die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden es im Überfluss erhalten. Gerechtigkeit ist es, nach dem wir uns ausstrecken. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird es euch alles zufallen. Wer zuerst die Gerechtigkeit des Reiches Gottes sucht und nicht die Sorgen um Leib und Leben, so wird einem das alles zufallen. Aber es ist so schwer doch manchmal, nach dieser Gerechtigkeit zu trachten, sich danach auszustrecken. Die Gottverbundenheit ist es, eines jeden Christens, diese Gottverbundenheit mit dem Sühnetod Jesus und unser Glaubensleben ist es, wo das uns möglich macht, wo uns die Kraft gibt. Und so wird es in unserem Leben zum Ausdruck kommen. Dass er unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat und an seinem Leib auf das Holz, damit wir die Sünde, der Sünde abgestorben sind und in Gerechtigkeit leben können. Denn nach dieser Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten wir. Nach dieser Verheißung. Heute waren es echt viele Bibelverse. Mit noch einem Bibelvers möchte ich gerne schließen. Bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesus ist die Rettung. So hat es Jesaja 600 Jahre vor der Geburt Jesus verheißen. So ist es uns verheißen. Lasst uns diese Weihnachtszeit unter dieser Erwartung stellen, dass wir Gerettete sind und dass er rettet. Ich schließe mit einem Gebet. Hilf, Herr, dass wir dich mehr und mehr verstehen als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und als Fürst des Friedens. Herr, hilf uns, dass wir in schwerer Zeit immer wieder neu darauf vertrauen, was du uns verheißen hast. Ein zweites Wiederkommen, eine physische Herrschaft, der wir nicht mehr leiden müssen unter anderen Herrschaften, sondern nur noch deiner Herrschaft folgen, Herr. Herr, gib uns Kraft, immer wieder neu in dieser Weihnachtszeit das Kommen des Königs zu verkünden. Dein, dass du uns verheißen bist, dass du da warst und dass du wiederkommen wirst, Herr. Hilf du uns, in dieser Weihnachtszeit ein Licht zu sein.